Das 1:4 am Wochenende gegen Japan war zu viel. Hansi Flick wurde als Bundestrainer der deutschen Fußballer freigestellt. Etwa ein Dreivierteljahr vor der Europameisterschaft ist völlig offen, wer die Mannschaft für das Turnier im eigenen Land konkurrenzfähig machen soll. Fest steht, für das Testspiel heute Abend um 21 Uhr in Dortmund gegen Frankreich wird DFB-Sportdirektor Rudi Völler auf der Trainerbank sitzen. Eine einmalige Sache, während im Hintergrund die Nachfolgersuche läuft. Dazu der Bericht von Burkhard Hupe.
Rudi Völlers Gesicht hatte sich seit dem Abpfiff im Wolfsburger Stadion nicht verändert. Die Attribute traurig, enttäuscht und nachdenklich passen hier ganz gut. Einen Mann wie Hansi Flick zwischen zwei Länderspielen vor die Tür zu setzen, ist normalerweise nicht Völlers Art.
Mit Hansi weiterzumachen ging es einfach nicht mehr in der Konstellation. Und deshalb musste man natürlich auch in dieser wirklich ungewöhnlichen Phase eines Doppelspieltags dazwischen jetzt die Reißleine ziehen. Und das tut mir natürlich leid, auch für Hansi. Wir haben immer noch ein wunderbares Verhältnis, aber ging leider nicht mehr anders.
Nun ist der vorübergehende Sportdirektor des DFB auch noch der vorübergehende Trainer der Nationalmannschaft. Und zumindest den Trainerjob will Völler so schnell wie möglich wieder loswerden.
Natürlich ist es für mich eine einmalige Sache, dass ich da bei so einem Spiel aushelfe. Mein Ziel wird weiterhin sein, egal wer es dann sein wird, nicht egal, aber wir hoffen dann, dass es dann der Richtige ist, ihn dann genauso zu unterstützen, wie es mit Hansi Flick war, aber natürlich dann sicherlich mit besseren Resultaten auf jeden Fall.
Abgesehen vom anstehenden Vergleich mit Vizeweltmeister Frankreich stellt sich nun natürlich die Und-Dann-Frage. Wer soll es denn werden und wie soll er denn sein? Nagelsmann oder Sammer, Klopp oder Kunz? Rudi Völler ist natürlich clever genug, jetzt keine Namen in die öffentliche Diskussion zu werfen.
Das habe ich natürlich in diesem Leben, in diesem Geschäft gelernt. Bevor ich jetzt irgendeinen Namen hier kommentiere, dann lasse ich das bleiben. Aber wir machen uns natürlich Gedanken und ich bin da fest von überzeugt, dass es wichtig ist, dann schon in 3,5 Wochen dann den richtigen zu präsentieren.
So kommt es nun ausgerechnet gegen eine der besten Mannschaften der Welt zu einer Premiere auf der deutschen Trainerbank. Rudi Völler featuring Hannes Wolf und Sandro Wagner.
Sie sind Dritter geworden bei der Heim-Europameisterschaft im letzten Jahr und jetzt bei der Weltmeisterschaft haben sie sogar erstmals den Titel gewonnen. Es läuft also für die deutschen Basketballer. Heute kehren sie vom WM-Finale in Manila auf den Philippinen nach Deutschland zurück und feiern in Frankfurt mit ihren Fans. Aber wie nachhaltig ist die Euphorie? Was bleibt von der WM? Wie kann der deutsche Basketball davon profitieren? Fragen, denen Jessica Sturmberg nachgegangen ist.
Mehr als 4,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer haben das Finale im ZDF gesehen. Ein Marktanteil von 35%. Bei Magenta Sport, das alle deutsche Spiele übertragen und frei zugänglich gemacht hatte, waren es alle 8 Spiele zusammen mehr als 10 Millionen, die zusahen. Das Turnier hat eine Sichtbarkeit der deutschen Nationalmannschaft gebracht, die sogar die Heim-Europameisterschaft im vergangenen Jahr übertraf, als das deutsche Team Bronze gewann. Geschäftsführer von Alba Berlin, Marco Baldi, bedauert:
Wir haben medial schon eine wahnsinnige Monokultur, die sich wahnsinnig auf den Fußball bezieht.
Die hohe Reichweite bei diesem Turnier jetzt bedeutet einen höheren Marktwert. Heißt, es kann leichter werden, Sponsoren zu gewinnen oder alte neu zu überzeugen. Beispiel Deutsche Telekom. Die wollte sich eigentlich aus dem Basketball zurückziehen. Nachdem die Telekom Baskets Bonn aber mit dem Gewinn der Champions League so erfolgreich waren und jetzt auch der WM-Titel dem eigenen Streaming-Dienst Magenta Sport viel Aufmerksamkeit bescherte, plant der Konzern doch wieder das Sponsoring auszubauen. Vom EM-Titel 1993 oder WM-Bronze 2002 weiß Alba-Geschäftsführer Marco Baldi aber auch:
Da gab es immer wieder einen kurzen Hype und der verfliegt aber auch wieder.
Was allerdings dieses Mal anders ist: Der Erfolg fällt in eine Zeit, in der die Fußballnationalmannschaften in einer tiefen Krise stecken und Erfolglosigkeit im Sport auch wegen der medaillenlosen Leichtathletik-Weltmeisterschaft ein großes Thema ist. Die Basketballer haben nun gezeigt, deutsche Erfolge gibt es sehr wohl. Ihr WM-Titel zeigt aber auch eine mögliche Schwachstelle auf. Das umstrittene Potenzialanalysesystem in der Spitzensportförderung des Bundes, kurz POTAS, hatte dem Basketball wenig Erfolgsaussichten eingeräumt und auf den letzten Platz der Sommersportarten einsortiert. Dadurch gab es weniger Fördergeld vom Bund. Ex-Bundestrainer Dirk Bauermann, heute für den Nachwuchs zuständig, sagt dazu im Deutschlandfunk:
Dass wir falsch eingeordnet wurden.
Auch Marco Baldi sieht das System kritisch. Dafür:
dass wir versuchen, über Muster, über Formulare Dinge berechenbar zu machen. Und ich kann nur eins sagen, den Sport, den wir zumindest betreiben, es hat was mit Spiel zu tun, es hat was mit Freude zu tun, mit Motivation, mit einer Einigkeit in der Gruppe. Und das wird Portas nicht erfassen.
Dass der WM-Sieg trotz der schlechten Einstufung gelungen ist, sei auch darauf zurückzuführen, dass die Investitionen in die Jugendarbeit der Clubs in den letzten Jahren Früchte zeige. In den Lizenzbedingungen der Bundesliga ist festgeschrieben, dass 8% der Gesamteinnahmen in die Jugendförderung gesteckt werden müssen. Außerdem müssen in jeder Mannschaft mindestens 6 deutsche Spieler sein. Das habe enorm geholfen, erklärt Marco Baldi.
Nach diesem Beitrag von Jessica Sturmberg weiter mit Handball. In der Bundesliga hat die SG Flensburg-Handewitt 31-31 beim TBV Lemgo Lippe gespielt. Es war das dritte Mal in Folge, dass Flensburg in Lemgo nicht gewinnen konnte, was Kreisläufer Johannes Goller ärgerte.
Ja, weil wir jedes Jahr die gleichen Fehler wieder machen, muss man ganz klar sagen. Wir haben schon eigentlich auch in den Malen, wo wir hier gewonnen haben, gemerkt, dass man halt einfach eine unglaublich konzentrierte Leistung braucht und nicht über 10-Minuten-Perioden, sondern über 60 Minuten wirklich an sein Maximum kommen muss. Und das schaffen wir, wie gesagt, immer nur mal phasenweise. Und dann sind wir, muss man auch einfach sagen, so doof und werfen in 3 Minuten oder weniger 3 bis 4 Tore Vorsprung weg und tun uns dann selbst weh durch dumme 2-Minuten-Strafen und viel zu viele technische Fehler. Also alles das, was man nicht machen darf. Und dann weiß man nicht nur gegen uns, sondern auch allgemein, was Lemgo für eine Heimmacht werden kann in so einem Spiel, wenn viel funktioniert. Und es ist halt unglaublich bitter, dass wir zum dritten Mal den gleichen Fehler machen.
Flensburg ist nach 4 Spielen 6. der Tabelle. Lemgo steht auf Platz 7 der Handball-Bundesliga. Und zum Abschluss nochmal zurück zum Fußball. Es geht um die sogenannten Football Leaks. Unter diesem Namen waren seit 2015 enthüllende Dokumente zu Steuergebaren von Fußballstars und zu Finanztricksereien großer Vereine veröffentlicht worden, die teilweise juristische Konsequenzen hatten. Jetzt ist der wohl Hauptverantwortliche hinter Football Leaks in Portugal verurteilt worden. Whistleblower Rui Pinto bekam 4 Jahre Haft auf Bewährung, Medienberichten zufolge, wegen des unerlaubten Zugriffs auf IT-Systeme und wegen versuchter Erpressung. Der Prozess hatte vor 3 Jahren begonnen und Pinto hatte damals alle Vorwürfe zurückgewiesen.